Die Radio Wissen. Update.
Heute wird Donald Trump gewählt. Oder vielleicht doch nicht. Sicher ist nur, die Wahlmänner in den USA geben ihre Stimmen ab. Sie sind dazu da, um einen Präsidentenkandidaten zu wählen und so die Wählerstimmen der US-Bürger praktisch weiterzugeben. Doch Trump-Gegner verlangen von einigen, Trump als US-Präsidenten zu verhindern. Und sie berufen sich dabei auf Gründe, für die das US-Wahlmännersystem ursprünglich geschaffen wurde. Das ist eines der Themen im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Es ist der nächste Akt im Machtwechsel in den USA. Erst durch die Stimmen der Wahlmänner wird in den USA wirklich der Präsident gewählt. Normalerweise ist der Prozess eine Formsache, doch die Hoffnung von Trump-Gegnern folgt dem Prinzip, was ist in diesen Zeiten schon normal. Befeuert wird das dadurch, dass Clinton 2,8 Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen hat. Diese Mehrheit kommt allerdings durch das Wahlmännersystem nicht zur Geltung. In vielen US-Bundesstaaten bekommt der Sieger alle Stimmen. Die für seinen Gegenkandidaten fallen damit unter den Tisch. Mehr als 5 Millionen Trump-Gegner haben eine Petition an die Wahlmänner geschickt, nicht für Trump zu stimmen. Und sie haben Druck gemacht mit Anrufen und E-Mails. Ihre Hoffnung stützt sich auf die Rolle, die die Väter der US-Verfassung den Wahlmännern einmal zugedacht haben, im Notfall einen ungeeigneten Kandidaten zu verhindern. US-Korrespondent Martin Ganselmeier erklärt die Hintergründe des Wahlmännersystems.
Die Gründungsväter der Vereinigten Staaten waren zwar überzeugte Demokraten, aber sie sahen die junge Republik gefährdet durch Demagogen und Populisten. Deshalb bauten sie in die US-Verfassung eine Art Sicherheitspuffer ein. Der Präsident wird nicht direkt von der Bevölkerung gewählt, sondern erst 6 Wochen später durch die Wahlmänner und Wahlfrauen in den einzelnen Bundesstaaten. Das sind erfahrene Bürger, die das Wohl des Landes im Blick haben sollen. Heute sind es meist verdiente Parteimitglieder und Lokalpolitiker.
Ein Vorkämpfer der Idee, dass die Wahlmänner abtrünnig werden sollten, ist der Harvard-Professor Lawrence Lessig. Er sagt, dass die Wahlmänner genau für diese Wahl gemacht worden seien. Bei Trump sieht er den Fall gekommen, in dem ein Kandidat nicht für das Amt qualifiziert ist. Ein Bruch mit Regeln der Demokratie sieht der US-Professor nicht, hier im Interview mit dem Politmagazin Democracy Now. Schließlich hat in den USA eine Mehrheit der Wähler für Clinton gestimmt.
In this case, there's no reason for the electors to overrule the popular choice. The popular choice by more than 2 million votes is a completely qualified candidate for president, and the principle that should be a fundamental principle in our democracy, the principle of one person, one vote.
Lessig sieht das Prinzip verletzt, dass jede Stimme gleich zählt. Durch das Wahlmännersystem fallen viele Stimmen unter den Tisch. Seine Gegner halten ihm unter anderem vor, dass er jetzt nach der Abstimmung die Regeln ändern wolle. Ob die Wahlleute überhaupt ihre Stimme ändern dürfen, hängt von den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates ab. Mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten schreibt ihren Wahlleuten per Gesetz vor, dass sie sich an das Wahlergebnis ihres Staates halten müssen. In einigen anderen Staaten werden die Wahlleute darauf vereidigt. Ein republikanischer Wahlmann aus North Carolina sagt zum Beispiel, für ihn gehe das nicht.
I would not be allowed to do that in North Carolina.
Ich dürfte das nicht tun in North Carolina, so sind hier die Regeln. Sollte ich versuchen, was ich nicht tun werde, nicht für den Gewinner in North Carolina zu stimmen, dann müsste ich zurücktreten.
Die magische Zahl für die Trump-Gegner ist die 37. So viele Republikaner müssten vom Votum in ihren Bundesstaaten abweichen, um Trump doch noch zu verhindern. Das sind 12% der Wahlleute, eine sehr hohe Zahl. Bis jetzt hat nur ein Wahlmann der Republikaner angekündigt, gegen Trump zu stimmen. Und selbst wenn das Ergebnis am 6. Januar gegen Trump ausfällt, die Präsidentenwahl geht dann ins Abgeordnetenhaus. Das ist in der Hand der Republikaner.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf Twitter feuern viele Clinton-Anhänger die Wahlmänner an, nicht für Trump zu stimmen. Randy Smith schreibt, jeder Wahlmann, der heute abtrünnig ist, wird als Held in die Geschichte eingehen. Guile of the Gods bezieht sich darauf, dass von der Zahl der Wählerstimmen her Clinton die US-Wahl gewonnen hätte. Fast 3 Millionen Wählerstimmen landen in der Tonne zugunsten der politischen Minderheit und des Wahlmännersystems. User PB&J twittert, Wahlmänner, bitte stimmt gegen Trump und rettet unsere Demokratie. Politik widerspricht. Das Wahlmännersystem dient dazu, kleine Bundesstaaten zu schützen. Wenn man sich nicht an das System hält, verstößt das gegen die Verfassung. L. Ludwig schreibt bei tagesschau.de, was die Demokraten da treiben, muss scharf verurteilt werden. Wenn die Stimmen der Wahlmänner durch etwas anderes als durch die Wahl der Bürger der USA bestimmt werden, dann wird praktisch die Demokratie in den USA außer Kraft gesetzt. Bernd39 schreibt bei tagesschau.de, die Wahlgesetze sind nun einmal so, wie sie sind. Wer das nicht will, muss sie rechtzeitig vorher ändern. Was soll also die ständige Wiederholung, Clinton hat so und so viele Stimmen mehr? Dr. Bashir schreibt, so traurig ich es finde, Trump wird wohl Präsident werden. Nachträglich das Wahlsystem in Frage zu stellen, ist nicht zielführend und gibt tatsächlich das Image des schlechten Verlierers. Wir alle, die sich über den Wahlsieg von Trump wundern, müssen akzeptieren, dass die Wahl so ausgegangen ist. Die US-Wähler hatten schon in den Vorwahlen genügend Alternativen.
Was sonst noch wichtig war?
Die UNO schickt Beobachter nach Syrien, um die Evakuierungsaktion im Ostteil von Aleppo zu überwachen. Der Sicherheitsrat hat in seiner Sitzung heute die Resolution einstimmig beschlossen. Sie sollen berichten, wie die Menschen aus der Stadt gebracht werden und auch, wie es denen geht, die noch in Aleppo bleiben. Russland hatte erst mit einem Veto gedroht und durchgesetzt, die UNO-Beobachter praktisch im Blick behalten zu können. Die syrische Regierung und ihre Unterstützer müssen über alle Schritte der Beobachter informiert werden. Nach Aussage des britischen UNO-Botschafters können jetzt Gräueltaten belegt werden, die bis jetzt von Russland bestritten wurden.
Wir hören jeden Tag von Gräueltaten. Unsere Quellen werden aber unglücklicherweise von den Russen angezweifelt. Deswegen müssen die UN-Beobachter jetzt unsere Augen und Ohren vor Ort sein. Sonst könne man nie sichere Aussagen treffen.
Die Evakuierungsaktion in Aleppo ist heute weitergegangen. Es sollen mehrere tausend Menschen aus der Stadt gebracht worden sein. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds ist in Frankreich im Prozess um eine umstrittene Millionenzahlung schuldig gesprochen worden. Christine Lagarde hat sich nach Ansicht der Richter fahrlässig verhalten. Sie verhängten aber keine Strafe gegen die französische Ex-Finanzministerin. Sie war angeklagt wegen einer umstrittenen Millionenentschädigung an einen Geschäftsmann. Sie hatte als Finanzministerin die Zahlung freigegeben. Der Prozess war vor dem Gerichtshof der Republik in Frankreich. Er kümmert sich ausschließlich um Vergehen französischer Minister während ihre Amtszeit. Wie der IWF auf das Urteil reagiert, ist noch unklar. Irland wehrt sich jetzt vor Gericht dagegen, 13 Milliarden Euro zu bekommen. Das Land hat wie angekündigt Klage gegen die Steuernachzahlung eingereicht, die Apple aus Sicht der EU-Kommission in Irland zu leisten hat. Auch Apple wehrt sich. Apple hat nach einem Bericht der EU-Wettbewerbshüter durch einen Sonderdeal mit Irland kaum Steuern bezahlt. Normalerweise sind in Irland für Unternehmen 12,5% Körperschaftssteuer fällig. Apple zahlte der EU zufolge nur 0,005%. Die EU-Kommission sieht in dem Steuerdeal eine staatliche Beihilfe, die nach EU-Recht nicht erlaubt ist. Von Apple heißt es, die Zahl sei aus der Luft gegriffen. Das irische Finanzministerium spricht dagegen davon, in seiner Souveränität verletzt zu sein. Irland setzt darauf, durch niedrige Steuern internationale Konzerne anzuwerben. Deutschland bekommt eine Wintersport-WM durch den Dopingskandal in Russland. Die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften werden in Bayern ausgetragen, auf der Kunsteisbahn in Königssee. Der Weltverband hat entschieden, die WM dort auszutragen und von Sotschi in Russland abzuziehen. Der Grund sind die Berichte der Welt-Anti-Doping-Agentur über Staatsdoping in Russland. Die hatte dem Land in ihrem letzten Bericht bescheinigt, dass mehr als 1000 Sportler an dem Doping-System beteiligt waren. Der Bob- und Skeleton-Weltverband will es trotzdem nicht als Strafe verstanden wissen, dass Russland die WM nicht ausrichten darf. Offiziell hieß es, dass der Sport wieder Hauptthema sein soll, damit das Umfeld nicht von Anklagen und Diskussionen um Doping bestimmt wird. Das sieht auch der Chef des deutschen Organisationskomitees so.
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, dass man während der Weltmeisterschaft nicht ständig über Doping spricht, sondern dass die Leistung unserer Athleten im Vordergrund steht.
Die Bob- und Skeleton-WM ist im Februar. Der deutsche Verband muss sie jetzt organisieren.
Was noch wichtig wird.
Beim NSU-Prozess in München geht es ab morgen darum, ob die Hauptangeklagte Beate Zschäpe schuldfähig ist. Das Gericht will einen Gutachter dazu befragen, der Zschäpe beurteilt. Sie hatte es allerdings nicht erlaubt, ihn zu treffen. Der Gutachter hat Zschäpe deshalb aufgrund von Zeugenaussagen und ihren Aussagen vor Gericht beurteilt. Zschäpes Verteidiger wollen erreichen, dass das Gutachten erst nächstes Jahr eingebracht wird.
Und sonst in der Welt?
Wer in Griechenland arbeitslos ist, steht ganz schön unter Druck. Im ersten Jahr gibt's noch Arbeitslosengeld, danach noch ein Jahr lang eine monatliche Unterstützung von 200 Euro und dann gar nichts mehr. 90% der Arbeitslosen in Griechenland stehen laut der Athener Zeitung Tanea deshalb inzwischen ohne staatliche Unterstützung da. Die Zeitung beruft sich auf Zahlen des Statistischen Amtes Elstat und eines Gewerkschaftsverbands. Demnach waren im September wegen der seit mehr als 6 Jahren anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise rund 23% der 11 Millionen Griechen ohne Job. Bei den unter 24-Jährigen lag die Arbeitslosenquote bei fast 47%. Das sind die höchsten Werte in der EU. Griechen, die auf Dauer keinen Job finden, sind auf die Hilfe humanitärer Organisationen oder der Kirche angewiesen. arme Menschen in Russland können sich oft keinen Alkohol leisten und trinken deshalb alkoholhaltige Parfüms, Gesichtswasser oder Haushaltsreiniger. In Sibirien sind jetzt mehr als 30 Menschen gestorben, nachdem sie eine Badelotion mit giftigem Methylalkohol getrunken haben. Einige weitere sind ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut den Behörden ist es einer der schlimmsten Fälle dieser Art in den letzten Jahren. Letztes Jahr sind in Russland die Preise für alkoholhaltige Getränke nochmal angehoben worden, um Alkoholismus zu bekämpfen. Das führt aber dazu, dass noch mehr auf dem Schwarzmarkt verkauft und gepanscht wird. In Kinos in Pakistan gibt es ab sofort wieder Filme aus dem Nachbarland Indien zu sehen. Nach 3 Monaten haben die Kinobetreiber ihren Bollywood-Boykott beendet. Der Grund ist laut einem Mitglied der Betreibergesellschaft simpel: Die Leute in Pakistan wollen Filme aus dem eigenen Land einfach nicht gucken. Der Boykott hatte ursprünglich politische Gründe. Vor 3 Monaten hatte sich der Konflikt zwischen Indien und Pakistan wegen der umkämpften Region Kaschmir verschärft. Extremisten hatten bei einem Angriff auf ein Armeelager in Kaschmir 18 Menschen getötet. Indien machte Pakistan dafür verantwortlich. Pakistan wies das zurück. Pakistanische Schauspieler hatten daraufhin Probleme, in Indien Jobs zu finden. Das führte dazu, dass die pakistanische Regierung im Fernsehen alle indischen Inhalte verbieten ließ und die Kinos schlossen sich an. Kaschmir ist zwischen Indien und Pakistan geteilt. Beide Länder beanspruchen die Region für sich und sind seit dem Ende der Kolonialzeit verfeindet.
Wissensnachrichten.
In den Gebieten entlang des Flusses Mekong in Südostasien leben besonders viele Tier- und Pflanzenarten. Die Umweltorganisation WWF arbeitet daran, die zu schützen und hält dabei auch Ausschau nach neuen Arten. 163 vorher unbekannte Tiere und Pflanzen sind zusammengekommen. Bei mir im Studio ist Anne Präger aus den Wissensnachrichten. Was haben die Forscher denn da so alles entdeckt?
Also besonders beeindruckend finde ich eine Eidechse, die so stachelig aussieht, dass sie ohne weiteres ein Babydrache aus Game of Thrones sein könnte. Allerdings hat sie dann dazu noch große Kulleraugen, sehr hübsch, gehört zur Gattung der Nackenstachler. Außerdem wurde ein Molch entdeckt, der so aussieht, als käme er direkt aus der Serie Star Trek und der jetzt Klingonenmolch getauft wurde. Die meisten der bisher unbekannten Arten, die der WWF in seinem Report nennt, sind aber Pflanzen.
Nach neuen Arten suchen, das machen viele Forscher. Wieso befasst sich der WWF als Umweltorganisation mit sowas?
Also der WWF gibt so einen Bericht mit neu entdeckten Arten am Mekong jedes Jahr raus. So sind dann in den letzten 19 Jahren mehr als 2400 neu beschriebene Arten rausgekommen. Die Umweltorganisation ist halt in vielen Ländern am Mekong aktiv, also zum Beispiel in Kambodscha, in Laos, in Myanmar, in Thailand und in Vietnam. Die haben da große Projektgebiete, eben weil das so eine artenreiche Region ist. Und mit dem Report will der WWF darauf aufmerksam machen, dass die Natur in der Region durch wirtschaftliche Entwicklung in Gefahr ist. Also zum Beispiel durch Abholzung, durch Bergbau und durch diverse Staudämme, die am Fluss gebaut werden sollen.
Wir kommen zu einem anderen Thema. Man hört einfach lieber zu, wenn etwas gut erzählt ist. Das gilt offenbar auch für wissenschaftliche Studien, haben Forscher der Universität Washington in Seattle festgestellt.
Sie haben mehr als 700 Studien zum Thema Klimawandel daraufhin überprüft, ob sie interessant und verständlich geschrieben sind. Die These der Forscher war, dass gut geschriebene Studien stärker beachtet und in wichtigeren Fachzeitschriften veröffentlicht werden und damit eben auch mehr Einfluss haben. Die Wissenschaftler ließen die Texte der 700 Studien Abschnitt für Abschnitt von Internetnutzern prüfen. Die sollten bewerten, ob die Texte gut geschrieben waren und ob sie Emotionen auslösten oder nicht. Ergebnis: Studien, die Gefühle auslösten und wie Geschichten geschrieben waren, waren tatsächlich öfter in einflussreicheren Fachzeitschriften veröffentlicht worden. Heißt also, wenn Wissenschaftler wollen, dass ihre Studie bekannt wird, dann sollten sie interessant schreiben und die Menschen emotional mit ihren Texten ansprechen.
Wer sicher fahren will, muss fliegen. Das hat sich jetzt der Autokonzern Ford offenbar zu Herzen genommen. Er testet, ob Drohnen Lotsen für selbstfahrende Autos sein können.
Der Vorteil einer Drohne ist, dass sie weiter sieht als die Sensoren, die in einem Auto selbst eingebaut sind. Sie könnte sich also einen Überblick verschaffen beim Offroad-Fahren, dann auch unbekanntes Terrain erfassen und die Messdaten an das Auto am Boden weitergeben. Anfang des Jahres hatte Ford dazu schon einen Wettbewerb für Programmierer ausgeschrieben. Allerdings hat es da nur einer der 10 Teilnehmer geschafft, die Drohne heil zum Auto zurückzubringen. Die Idee, eine Drohne vom Auto aus zu starten, ist nicht ganz neu. Renault hat 2014 beim Konzeptentwurf einen Quadcopter eingebaut, der Hindernisse und Staus auf der Straße zeigen sollte. Und das Schweizer Unternehmen Rinspeed hat vor einem Jahr eine Studie vorgestellt, bei der eine Drohne vom Heck des Autos starten und dort landen soll, um auf Wunsch das Auto und seinen Fahrer aus der Luft zu filmen.
Das waren die Wissensnachrichten mit Anne Preger.
Wetter.
Der Tag endet im ganzen Land bewölkt, aber trocken. Morgen geht's dann so weiter und vor allem in der Mitte Deutschlands gibt es dann gute Chancen auf Sonne zwischen den Wolken. Höchstwerte dann zwischen 1 und 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.